entschleunigt bist du heute Morgen hier? Normalerweise bin ich am Sonntag sehr entschleunigt. Der Sonntagmorgen ist bei mir sehr entspannt. Ich stehe eher früh auf. Wenn ich hier bin, am Predigen, und dann habe ich Zeit, die Familie schläft noch, dann genieße ich meine Zeit, auch im Büro noch, Zeit mit Gott, ganz entspannt. Und das ist eigentlich meistens so, war auch heute so, bis ich dann wieder mal was geschafft habe. Das ist jetzt das zweite Mal, glaube ich, seit ich irgendwie hier bin, habe ich das geschafft. Ich habe meinen Tee ausgeleert, heute Morgen über die Tastatur und über die Maus und so. Das letzte Mal war es der Kaffee, Tee ist besser. Genau, da war ich dann schnell wirklich beschleunigt. Ja, da beschleunigt sich dann schnell der Puls, oder? Die Emotionen und so, wenn da die Maus davon schwimmt auf dem Tisch. Es war wirklich, die Tasse war noch voll. Genau, ja. Ich hoffe, ihr seid entschleunigt. Das ist ein Wort, das begegnet uns häufig. Entschleunigt leben ist eigentlich nichts Neues. Und auch in dieser Serie geht es ja irgendwie immer um das. Und heute geht es einfach noch darum, auch diese Serie irgendwie gut abzuschließen, ohne dass wir sagen, jetzt habe ich es abgeschlossen. Und dann geht es weiter und dann kommt das Nächste, oder? So ist es ja oftmals. Das ist auch ein Grund, warum wir häufig so beschleunigt unterwegs sind. Wir haben sehr viel Input, kaum ist etwas vorbei, kommt das Nächste. Ich war diese Woche unterwegs, mal mit dem Auto, habe Radio gehört und da haben die was von einer Studie erzählt. Eine Studie, die besagt, dass man sich für eine Partnerschaft Menschen aussucht, tendenziell, die einem mit dem Gesicht ähneln. Ja, also kannst du jetzt selber kurz nachdenken, ob das so ist in einer Partnerschaft, also jetzt zwischen Mann und Frau, Ehe und so. Ja, man sucht sich tendenziell einen Partner aus, der irgendwie ähnlich aussieht. Gut, kannst du nachher überprüfen mal oder so. Spannend war der zweite Teil, die haben gesagt, bei langjährigen Paaren kann man beobachten, dass sich die Mimik angleicht. Also je länger man zusammenlebt, in einer vertrauten Beziehung auch unterwegs ist, da gleicht sich die Gesichtsmimik an. Also jetzt die älteren Ehepaare unter uns, ihr seid schon länger miteinander unterwegs, könnt das vielleicht mal überprüfen oder die anderen, wir können ja mal hinschauen, ob das stimmt. Ja, ob die eine ähnliche Mimik haben oder so. Also mit Menschen, mit denen ich viel Zeit verbringe und gerade auch in einer vertrauten Beziehung, da übernimmt man voneinander gewisse Dinge, auch unbewusst bis zum eben im Gesicht. Ja, man ähnelt sich dann vielleicht sogar. Und das passt gut so zum Thema Jesus nachfolgen. So, Jesus nachfolgen als Antwort auf Rastlosigkeit. Das ist ja das Thema dieser Serie. Und John Mark Comer, der Autor des Buches, habe ich jetzt gar nicht mehr hier, die sind auch alle weg, die man kaufen konnte. Dieser John Mark Comer, der beschreibt den Jesusweg folgendermaßen so mit drei Schritten. Der sagt, da geht es darum, mit Jesus zusammen zu sein. Dann irgendwie Jesus auch ähnlicher werden und zu tun, was Jesus auch getan hat. Das macht irgendwie Sinn. Wenn man mit Jesus zusammen ist, auch in einer vertrauten Beziehung über die Jahre, da wird man Jesus hoffentlich auch ähnlicher. So, das ist der Link zu dieser Studie, die ich vorher gesagt habe. Das macht irgendwie Sinn für mich. Wenn ich mit jemandem Zeit verbringe, man übernimmt gewisse Dinge, man versteht sich gut, da ist Vertrautheit da. Und so ist es auch in der Beziehung zu Jesus. Und das bringt mich so zum zentralen Punkt. Das, was ich anschaue, das prägt mich. Oder das, mit dem ich meine Zeit verbringe, wem ich meine Aufmerksamkeit widme, wem oder was, so das prägt mich, das verändert mich, das verwandelt mich in irgendetwas. Das Bild, das ich anschaue, ich werde in dieses Bild verwandelt, anders ausgedrückt. Und deshalb ist die Frage ja, wem oder was wende ich mich denn zu? Nicht nur äußerlich mit meinem Gesicht, dass ich ähnlicher werde, sondern auch innerlich, wenn ich Zeit mit Gott verbringe. Und in der persönlichen Bibellese diese Woche bin ich bei Esra vorbeigekommen im Alten Testament, Esra 7, Vers 20, da heißt es, denn Esra, also über Esra heißt es da, Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Und das gefällt mir, Esra hat sein Herz darauf gerichtet. Also wir können irgendwie entscheiden, worauf wir unser Herz richten. Wohin wende ich mich, nicht nur äußerlich in einer Beziehung, sondern auch auf der Herzensebene, Herzensaufmerksamkeit. Wem schenke ich denn mit meinen Gedanken, mit meinen Emotionen, mit meinem ganzen Sein Herzensaufmerksamkeit? Auf was ist mein Herz gerichtet? Und um das geht es in dieser Predigtserie. Und ich glaube, das ist die Antwort auch auf Rastlosigkeit, bei allem, was wir jetzt schon angeschaut haben, die verschiedenen Themen. Auf was ist mein Herz gerichtet? Esra hat sein Herz, von ihm heißt es so, auf den lebendigen Gott und auf seine Weisungen gerichtet. Und wir können heute dem lebendigen Gott nachfolgen, indem wir Jesus nachfolgen. Und dabei kommt uns Jesus ganz nahe durch seinen Heiligen Geist. Er lebt ja in uns. Gott schreibt sein Gesetz in unser Herz, seine Weisungen, seine guten Absichten, seinen Willen und vor allem sich selbst schreibt er ja in unser Herz. Herzensaufmerksamkeit, das ist eigentlich das Thema dieser Serie. Und das Problem ist, wenn wir keine Herzensaufmerksamkeit haben, dann kann wieso nichts in unserem Leben anwachsen. Kennst du das, dass du viele gute Dinge hörst, liest, in dieser Serie, aber auch sonst irgendwo, und dann merkst du es irgendwie, wie unsere Welt tickt, auch wie du unterwegs bist, es ist so schwierig, dass etwas anwachsen kann im Leben. Anwachsen, das ist ja wie bei einer Pflanze, die muss ja irgendwo mal anwachsen können, Wurzeln schlagen, da braucht es Zeit, dass was in die Tiefe geht. Und ich stelle immer wieder fest, das ist so schwierig, auch in der heutigen Zeit, dass etwas anwachsen kann in meinem Leben. Und das hat auch mit diesem Thema der Rastlosigkeit zu tun und mit diesem Thema der Entschleunigung. Wir hören viel Gutes, hoffentlich, in dieser Predigtserie, da ist ja auch vieles übrigens nicht von mir, das ist aus diesem Buch inspiriert. Das Problem ist, dass diese Predigt, auch heute, die verändert ja noch nichts. Gut, machen wir eine Predigtserie. Aber auch die Serie verändert vielleicht noch nicht so viel. Dann kannst du das Buch lesen, vielleicht hast du es gelesen und du merkst, ja, da verändert sich noch nicht so viel, einfach nur, weil ich ein gutes Buch lese. Was braucht es dann, was anwachsen kann, das was verwurzelt, dass sich etwas verankert in unserem Leben? Und John Mark Comer, der Autor dieses Buches, schlägt eben vor, es braucht wie einen neuen, einen anderen Lebensrhythmus. Du musst ein paar Entscheidungen treffen, die auch gegen deine Gewohnheiten sind in deinem ganz normalen Leben. Er spricht von Lebensregeln, das ist hier dieses Regal, die Regula, die Wachstumshilfe, oder? Du brauchst irgendwie Regeln. Und ob wir dieses Wort Regeln mögen oder nicht, es ist eigentlich ganz einfach, entweder regelt das Leben uns oder wir regeln ein paar Dinge in unserem Leben. Wir regeln unser Leben oder das Leben regelt einfach uns. Also es hat schon was mit meinen Gewohnheiten zu tun. Integriere ich was in mein Leben? Sabbat. Es ist cool, oder, was sich Gott dazu gedacht hat mit dem Sabbat. Leben in der blauen Zone, vielleicht erinnerst du dich. Ist gut, oder? Aber ich muss schon irgendwie Schritte tun, oder, da was integrieren in meinem Leben, sonst verändert sich da nichts. Und deshalb spricht John Mark Comer von solchen Praktiken, eben Entschleunigung, Stille und Einsamkeit. Ist auch so wichtig zum Entschleunigen, aber irgendwie muss ich es ja auch tun, oder? Das passiert nicht von selbst. Und diese vier Regeln, die auch hier da vorne stehen, die haben ja ein Ziel. Da geht es ja nicht um diese Regeln an sich, sondern wir haben das gehabt, bei Stille und Einsamkeit geht es darum, dass ich immer wieder zurückkehre zu Gott, dass ich mich Gott zuwende. Und das Ziel vom Sabbat ist nicht einfach, ja, habe ich einen freien Tag gemacht, sondern es geht um ein dankbares Leben. Da geht es um Wertschätzung, um Staunen, um Anbetung, Zeit mit Gott. Und letzten Sonntag, da einfaches Leben, auch das ist nicht Selbstzweck, sondern es geht darum, dass du in die Freiheit kommst. in dieser Welt von Geld und Materialismus, in der wir leben, dass du in Freiheit lebst. Das ist ja das, was Gott will, dass du in Freiheit lebst und dass du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst. Und deshalb geht es auch heute so als Abschluss, so als Fazit beim Thema Entschleunigung. Es geht nicht einfach darum, dass du jetzt nur noch so komplett langsam unterwegs bist. Ja, also ich habe gern ab und zu ein wenig Tempo und das ist auch okay. Aber es geht nicht einfach um Entschleunigung, sondern es geht darum, präsent zu sein. Und ich glaube, das ist etwas, was uns so schwierig fällt heute, präsent zu sein, in diesem Moment, jetzt hier. Präsent für Gott, präsent hier zu sein für die Menschen. Um das geht's. Und das geht nicht, wenn wir ständig auf Hochtouren unterwegs sind in unserem Leben. Und der größte Feind, das ist so der erste Punkt zu mitnehmen, der größte Feind auch für unser geistliches Leben, damit wir präsent sein können für Gott, für die Menschen, für diesen Moment, ist die Hektik. Die ständige Hektik, die wir in unserem Leben auch immer wieder erleben. Eben die Rastlosigkeit, das ist der größte Gegner, das ist eigentlich dein Feind. Also Hektik ist dein Feind. Hektik ist vom Feind, ja, das ist nicht von Jesus. Jesus war nie hektisch unterwegs, ist dir das mal aufgefallen, wenn du die Evangelien liest? Jesus war komplett präsent. Auch dann, wenn es wirklich rund lief, rund um ihn herum. Der hatte schon auch was los, aber er war nicht in der Hektik. Man kann ja denken, das größte Problem ist, dass wir zu wenig Zeit haben, hast du vielleicht auch schon gedacht, ja? Ja, aber zu wenig Zeit ist nicht das Problem und deshalb ist mehr Zeit auch nicht die Lösung. Weil Zeit ist ja ziemlich gerecht verteilt. Ja? Also du hast genau gleich viel Zeit wie ich heute. Die Zeit ist gerecht verteilt. Das Problem ist, wie wir unsere Zeit einsetzen, also wer unsere Zeit bekommt und unsere Aufmerksamkeit, auf was wir unser Herz richten. Also Hektik ist ein Feind. Kennt jemand von euch John Ortberg? Hat jemand schon mal von John Ortberg gehört? Ist auch ein Autor, der ist jetzt schon ein wenig älter. John Ortberg ist der Mentor oder ein Mentor von John Mark Comer. Jetzt wird es ein wenig kompliziert, heißen beide John. John Mark Comer ist der Autor dieses Buches, Das Ende der Rastlosigkeit. John Ortberg ist ein Mentor von John Mark Comer. Und John Ortberg hat auch einen Mentor, das ist Dallas Willard. Kennt denn auch jemand von euch, ja? Also ich kenne die, ich habe schon vor 20 Jahren Bücher von denen gelesen, so im christlichen Kontext, haben die viele gute Bücher geschrieben. Und John Ortberg, von dem habe ich diese Woche ein Buch in die Hand genommen, habe da kurz reingelesen. Und spannend ist, der hat dieses Buch im Jahr 1997 rausgegeben. Und der schreibt von den genau gleichen Themen, wie über das, was wir heute sprechen. 1997 hat er von einem beschleunigten Leben gesprochen. Erinnerst du dich noch an 1997? Ja, da gab es noch kein Handy. Das war 10 Jahre früher, ja, 2007 kam das erste Smartphone auf den Markt. Ja, John Ortberg hatte 97 noch kein Handy und er hat davon geschrieben, von dieser immer mehr beschleunigten Zeit. Und er schreibt davon, dass in den 60er Jahren haben Leute gesagt, aufgrund unserer technologischen Entwicklung in der Gesellschaft, wenn das so weitergeht, werden wir in 20, 30 Jahren, also das war in den 60er Jahren, oder? Das ist schon lange her, in 20, 30 Jahren werden wir vielleicht noch 27 Wochen arbeiten im Jahr und vielleicht noch 30 Stunden in der Woche, weil der technologische Fortschritt, der vereinfacht ja unser Leben, oder? Der nimmt uns Arbeit weg, ist auch jetzt wieder aktuell mit KI und so. Ist es so gekommen? Nicht, oder? Das Leben hat sich weiter beschleunigt und das ist ja irgendwie die Illusion, diese in unserer Gesellschaft, all diese Dinge, die uns unser Leben vereinfachen, dann denken wir, da haben wir mehr Zeit und so, aber am Schluss, irgendwie sind wir immer beschleunigter unterwegs, oder? Und dieser John Ortberg, der hat da dieses Buch geschrieben und er schreibt von einer Begebenheit, er schreibt da, wie er Dallas Willard anruft, also seinen Mentor, ja. John, der war da schnell unterwegs in seinem Leben und er ruft seinen Mentor Dallas Willard an und er stellt ihm eine Frage. Was muss ich tun in dieser schnellen Zeit, um ein geistlich gesundes Leben zu führen? Was muss ich tun? Was wäre so deine Antwort? Ja? So in einem Satz. Was muss ich tun, um ein geistlich gesundes Leben zu führen? Einen Moment schweigen dann am Telefon und dann sagt ihm Dallas Willard, du musst alle Hektik aus deinem Leben verbannen, und zwar radikal. John Ortberg überlegt so, macht sich ein paar Notizen in sein Buch und so, und dann fragt er, okay, gut, ja, und was sonst noch? Schweigen, Dallas Willard sagt, es gibt nichts anderes, du musst alle Hektik aus deinem Leben verbannen, und zwar radikal. Glaubst du das? Hat das was? Ganz ehrlich, so hat das was? Er sagt, ein geistig gesundes Leben zu führen, das geht eigentlich nicht zusammen mit Hektik, weil ein geistig gesundes Leben zu führen hat ja mit Beziehung zu tun, mit Beziehung zu Gott, mit Beziehung zu Mitmenschen, mit Präsentsein im Moment, oder? Und das geht nicht zusammen mit Hektik. John Mark Comer sagt, Liebe und Hektik, das ist wie Öl und Wasser. Das kriegst du nicht zusammen, das geht einfach nicht. Weiß nicht, vielleicht da kann man auch Widerspruch geben, ja, kann man sich mal überlegen, hat das was in deinem Leben, Hektik? Was verhindert Hektik alles in deinem Leben an Gutem, in der Beziehung zu Gott und auch in der Beziehung zu deinem Mitmenschen? Ich glaube, es führt kein Weg daran vorbei, dass wir Hektik wirklich, wenn es immer irgendwie geht, aus dem Leben verbannen. Weil wir haben eigentlich keinen Grund zur Hektik, wenn wir Jesus nachfolgen. Wann wurdest du das letzte Mal so richtig entschleunigt? Nicht wann hast du entschleunigt, sondern wann wurdest du entschleunigt? Zwangsläufig, ja unfreiwillig, weil du irgendwas vorhattest, Pläne, keine Ahnung, und wolltest von hier nach Bern fahren in 2 Stunden mit dem Auto, das geht ja schon lange nicht mehr, oder? Aber man kann sich ja vornehmen und dann stehst du im Stau oder so oder hast eine Panne. Irgendwie so eine ungeplante Situation, du wurdest entschleunigt, ohne dass du es wolltest. Gibt es also eine Situation? Es gibt da 2 Menschen, die wurden entschleunigt. Ich weiß nicht, ob ihr, kennt ihr die beiden oder habt ihr die auch schon gesehen? Das sind 2 Menschen, ja, das sind 2 Astronauten. Die sehen aus, wie wenn sie einen Plan hätten, oder? Die sehen entschlossen aus, die haben einen Plan. Sie sehen aus, als hätten sie den Plan, für eine Woche auf eine Raumstation zu fliegen, und dann übernächste Woche an ein Geburtstagsfest zu gehen und nächste Termine und weiß ich was alles, oder so sehen die aus. Ja, ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte. Aus einer Woche wurden 9 Monate oder mehr. Habt ihr das mitbekommen? Da lachen sie noch, die lachen eigentlich immer, das ist auf den Fotos mindestens, die ich gefunden habe, lachen die immer. Da haben sie, glaube ich, schon erfahren, dass sie nicht nach einer Woche zurückgehen werden. Die wurden total ausgebremst. Also du gehst auf die Raumstation für eine Woche, hast dann schon wieder viele Termine nachher und dann erfährst du, nein, du fliegst nicht zurück nach einer Woche. Und irgendwann wird dir klar, du fliegst auch nächste Woche nicht zurück. Und irgendwann kriegst du die politische Situation mit auf der Erde und du denkst so, komme ich jemals überhaupt wieder zurück auf die Erde? Und am Ende waren die 9 Monate da oben irgendwo. Und sind vergangene Woche zurückgekommen, sahen, sie lachen immer noch, sahen aber nicht mehr so gut aus. Also die wurden entschleunigt. Ja, was würde das mit dir machen, wenn dir das passieren würde? Jetzt nicht so Mond, oder nein, nicht Mond, Raumstation. Aber vielleicht kennst du das ja aufgrund einer anderen Situation. Du wirst ausgebremst, du wirst entschleunigt. Was macht das mit dir? Was passiert da? Dominik hat das Beispiel mit dem Sessel gebraucht. Das habe ich mir aufgeschrieben, Sesselbahn, Skiferien habe ich nämlich erlebt, ja, auch auf dem Sessel so, und dann wurde ich ausgebremst, so nicht sanft so, sondern so, oder so, und ich weiß nicht, ich mag das gar nicht, ja, da kommt mir sofort all diese Berichte in den Sinn, wo sie dann irgendwie eine Bahn blieb stehen und es ging Stunden und mussten evakuieren mit Helikopter und so, das gibt es immer wieder mal wirklich, will ja keine Angst machen, aber das gibt's. Und das kommt mir dann in den Sinn, wenn ich auf dem Sessel sitze und die Bahn ist dann zum Glück weitergefahren. Ein wenig später ist die dann wirklich stehen geblieben. Ich kam darauf, wollte auf den Sessel und habe gesehen, da gab die Schlange ellenlang vor der Sesselbahn und die fährt nur so ganz langsam, keine Leute mehr drauf, weit oben noch Leute drauf, oder? Und ich habe gedacht, zum Glück sitze ich nicht dort. Und der zweite Gedanke war, vielleicht sind meine Kinder dort, weil die waren in der Skischule und so, und im Nachhinein habe ich herausgefunden, das war wirklich so, die waren da auf dem Sessel und haben dann mir erzählt, wie viel Mal, 8, 10 Mal, das die angehalten hat, die fanden das noch spannend so. Ich, gar nicht meins, ja. Also es gibt immer wieder mal so Situationen, da werden wir ausgebremst. Aber warum ist das eigentlich ein Problem für uns? Warum ist es ein Problem, wenn du ausgebremst wirst? Ich glaube, das steckt schon in unserer Kultur irgendwo drin. Verschiedene Studien haben sich mit dem Lebenstempo verschiedener Länder auseinandergesetzt und ihr vielleicht erahnt ihr es schon, ja. Die haben eines gemeinsam, diese Studien. Das Podest, das ist etwa so spannend verteilt wie im Skiweltcup bei den Männern diesen Winter, ja. Die Schweizer sind immer zu oberst und wenn sie nicht zu oberst sind, sind sie halt auf dem zweiten Platz oder so. Das ist wirklich so. Die Schweiz ist ganz oben beim Lebenstempo. Und das habe ich schon in frühen Jahren realisiert, als ich da ein Jahr in Bosnien gelebt habe. Da habe ich schnell kapiert, Sprache hat was mit Kultur zu tun, immer. Und in jeder Sprache gibt es ja so Füllwörter. Und ich habe da gelernt, das wichtigste Füllwort in der bosnischen Sprache lautet Polako. Samo Polako. Nur langsam. Langsam. Das sagt man in jedem zweiten Satz und das hat schon was mit der Kultur zu tun. Einfach, da kommst du als Schweizer oder so, können wir noch schnell? Schnell. Das ist unser liebstes Füllwort als Schweizer, schnell, oder? Hey, kannst du mir noch schnell den Honig geben? So, ja, was ist, wenn ich dir nicht schnell gebe? So? Das kann ich nachher noch schnell machen oder so. Und das Beste, ich finde, ja, warte schnell. Schnell warten. So. Also das ist unser liebstes Füllwort, schnell, oder? Bosnische Kultur, nur langsam. Nur langsam. Kennst du das, die Standardantwort, oder? Wenn du jemanden fragst, wie geht es dir, oder dich jemand fragt, dann sagen wir, ja gut, ist immer viel los und so, ein wenig Stress, aber sonst geht es mir gut, danke. So, ja? Ist irgendwie ein Qualitätsmerkmal in unserer Kultur, wenn du sagst, ja, es läuft viel. Stell dir vor, jemand fragt dich, und wie geht's dir, und du sagst, ja, mir ist gerade etwas langweilig, ich habe diesen Morgen im Liegestuhl verbracht, aber sonst geht's mir gut. Der würde denken, mit dem stimmt was nicht, oder? Das ist was nicht gut. Ich habe bei Google eingegeben, die Frage hat mich Wunder genommen, Google, sind wir in der Schweiz eine chronisch gestresste Gesellschaft? Fragezeichen. Weil das begegnet einem immer. Ich habe gesagt, stimmt das wirklich? So ist es wirklich so schlimm? Habe ich eingegeben. Und da kommen ganz viele Überschriften und da heißt es dann so, immer mehr Menschen sind bei der Arbeit gestresst. Überschrift, ja. Oder Gesundheit Schweiz, viele sind müde und erschöpft. Oder Stress-Selbsttest zeigt, jeder Zweite ist chronisch gestresst. Weitere Überschrift, die Schweiz, ein Volk von Gestressten. So. Hat das was? Ich frage mich dann schon auch, erlebst du das auch so? Es muss ja nicht sein, dass jeder das von uns das so erlebt. Wie ist das bei dir? Das Problem ist ja chronisch, oder? Das wissen wir aus der Medizin. Zwischendurch Stress ist nicht so ein Problem, aber chronisch gestresst zu sein ist ein Problem. Und es ist eben nicht nur das Tempo, ab und zu schnell unterwegs zu sein, sondern das Schlüsselwort ist Hektik. Bei Hektik kommt zum Tempo noch so eine Unruhe dazu, oder? Da kommst du irgendwie nicht mehr zur Ruhe, du hast keine Ruhe. Und deshalb beginnt das Ende der Rastlosigkeit mit einer Einladung von Jesus. Haben wir ganz am Anfang schon angeschaut. Das ist der Schlüsselvers. Jesus sagt, kommt her zu mir, wenn ihr rastlos seid. Kommt zu mir, wenn du hektisch unterwegs bist. Ich will dich erfrischen, ich will dich erquicken. Lernt von mir, das Joch auf sich nehmen bedeutet die Lehre von Jesus, sein Joch, das war eine Lehre, eine Lebensweise auch. Nimm das auf dich von mir, nimm nicht irgendein anderes Joch auf dich, sondern nimm mein Joch auf dich, lerne von mir. So wirst du Ruhe finden. Das ist eine Verheißung. Wenn du das tust, wirst du Ruhe finden. Das ist der Schlüsselvers. Und das kannst du nicht tun, wenn du hektisch unterwegs bist. Das geht einfach nicht. Du hast keinen Grund, hektisch unterwegs zu sein. Hektik, das zerstört irgendwie unser Leben. Wir können dann nicht mehr diese Liebe von Gott empfangen und sie auch weitergeben. Das geht einfach nicht. Und als Jesus-Nachfolger hast du wirklich keinen Grund zum Stress. Und jetzt geht es darum, das einzuüben, oder? Und jetzt gegen den Schluss noch ein wenig praktisch ein paar Dinge, wie du das machen könntest. Und das ist wichtig, weil sonst passiert es nicht. Dominik hat gesagt, ist es easy, oder was? Easy. Nur easy bliebe. Ja, da ist dir was geblieben, oder jetzt? Und das nimmst du mit, das ist super. Als ich diese Woche auch mit dem Auto unterwegs war, Da ist mir so ganz knapp und wirklich frech ein Lastwagen so vorne reingefahren. Vielleicht kennst du die Situation, oder? Ich musste irgendwo hin. Und dann wirklich, wirklich frech so, weißt du das? Ich habe, nein. So. Und dann mein Gedanke war, oh, du bist jetzt aber so ein... Und dann habe ich gedacht, nein, das stimmt nicht. Moment, Dani, was ist das Problem? Dieser Mensch, du bist ein von Gott geliebter Mensch, in all seiner Ebenbildlichkeit von Gott und auch unvollkommen, okay? Ist ein von Gott geliebter Mensch. Und weißt du, was ich bin? Ich bin ein Nachfolger von Jesus und ich habe keinen Grund, hier zu stressen. Ich kann ganz entspannt diesem Lastwagen hinterherfahren. Das kannst du, probier's mal aus als eine Übung. Jetzt machen wir es praktisch, ja? Wie können wir entschleunigen? Ein paar praktische Schritte, um zu entschleunigen. Du findest viel, ja? Und jetzt muss ich das noch auflösen mit dem Motto der Schweizer Eishockey-Nazi, genau. Hat das jemand rausgefunden, was das Motto war? 2024, die waren erfolgreich im Final, haben leider wieder den Final verloren. Hat es jemand rausgefunden? Die gehen immer mit einem Motto, oder? So ein Team-Motto. So, easy bleiben zum Beispiel wäre so ein Motto, oder? Und ihr Motto lautete, embrace the moment. Embrace the moment. Könnt ihr euch nicht mehr erinnern, hat niemand geschaut. Umarme den Moment. Umarme den Moment. Und vielleicht ist das ein Motto für dich, wenn du Jesus nachfolgst, embrace the moment. So wie easy bleiben. Wenn du unterwegs bist in deinem Alltag, Moment. Umarme den Moment. Sei präsent. Für Gott, für die Menschen und für den Augenblick. Embrace the moment. Umarme den Moment. Die waren ziemlich erfolgreich. Die konnten nicht erfolgreich sein, wenn sie gedanklich noch in der alten Saison waren oder schon in den Ferien, in der Zukunft, weil auch Jesus Nachfolge ist immer nur in der Gegenwart möglich. Du kannst Jesus nur in der Gegenwart nachfolgen. Die Vergangenheit ist vorbei. Was morgen ist, hoffentlich folgst du auch morgen Jesus nach. Aber versteht ihr, was ich meine? Du, jetzt in diesem Moment kannst du was tun, oder? Du kannst Jesus nur in der Gegenwart nachfolgen. Und deshalb auch die Frage, was sind die zwei wichtigsten Zeitformen im Reich Gottes? Was denkt ihr? Habt ihr eine Idee? Wie? Gegenwart, genau, ja, das war jetzt ja schon ziemlich deutlich, genau, die Gegenwart und die zweite. Keine Idee, Grammatik und so. Gut, die gibt es nicht in der Grammatik, zum Glück nicht. Ewigkeit, ja, Gegenwart und Ewigkeit sind die beiden wichtigsten Zeitformen im Reich Gottes. Gegenwart und Ewigkeit. Steht nicht so in der Bibel, kannst sagen, stimmt nicht, kein Problem, habe ich kein Problem damit. Aber überlegst dir mal, Ewigkeit ist klar, oder? Du hast keinen Grund zu stressen in deinem Leben. Und die Gegenwart, eben umarme den Moment, sei präsent in der Gegenwart. Das ist das Ziel der Entschleunigung. Hektik ist dein Feind, umarme den Moment, lebe in der Gegenwart. So, John Mark Comer gibt ein paar praktische Tipps, es sind 20, das ist noch mehr als die 12 Ideen vom letzten Sonntag. Wir gehen die nicht durch, diese 20 Ideen oder Tipps, um dein Leben zu entschleunigen. Ich habe übrigens auch kein Skript heute. Ich will dir einfach sagen, wenn da was getriggert hat in dieser Serie, wenn du merkst, das hat was mit mir zu tun, dann nimm nochmals das Skript hervor vom Sabbat oder von Stille und Einsamkeit oder lies das Buch. Wir haben genug Input, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir es oftmals gar nicht in der Tiefe verarbeiten, weil es so schnell geht. Aber ein paar Tipps, ein paar Gedanken zum Schluss. John Mark Comer, der schlägt da ein paar Dinge vor zum Schluss. Jetzt muss ich selber schauen, was ich da noch habe, so gegen den Schluss. Ja, was habe ich denn da? Muss ich ein wenig abkürzen. Okay, er schreibt davon so Dingen wie, bring dich freiwillig in eine Situation, in der du warten musst. Ja, tönt jetzt nicht so attraktiv. So, an der Kasse im Laden zum Beispiel, such dir extra die längste Schlange aus. Ja? Probier's mal aus. Oder auf der Autobahn, wähle konsequent die rechte Spur. Du kannst ja in der Schweiz nicht 120 fahren, das geht nicht. Das geht langsamer oder schneller, ja, das funktioniert nicht. Ich fahre immer schneller, weil, ja, okay, so ein bisschen Reserve geht. Aber ich probiere das mal aus, konsequent rechts fahren. Ja? Mal schauen, was das mit einem macht. Oder schau ältere Filme, den finde ich auch gut, ja. musste ich mal achten, wie sich das Tempo in den Filmen beschleunigt hat. Schau mal einen Film, der nur schon vor 20 Jahren aktuell war. Dann denkst du so, vielleicht da, das, ja, lange Szene und so. Genau, mach dein Smartphone dumm. Also lösch alles, was lösch deine Apps raus und so, lösch die News-Apps und so weiter, begrenze deine Zeit, hatten wir letzten Sonntag irgendwo ein Beispiel. Und das finde ich ganz cool, ich habe gar nicht gewusst, dass man, nein, es ist eigentlich nicht gut, dass man das kann, ich habe es probiert, ich musste googeln, wie das geht. Stell mal dein Smartphone auf schwarz-weiß. Das geht. Ich wusste nicht wie, ich musste da suchen und so habe ich nachgeschaut. Hey, das ist komplett öde, wirklich. Ich muss zugeben, ich habe es wieder umgestellt. Aber wenn du dein Handy unattraktiv machen willst, stell es mal auf schwarz-weiß. Das löscht dir ab, wirklich. Das legst du auf die Seite. Das ist wirklich gar nichts. Okay, solche Dinge. Oder mach Single-Tasking und anstatt Multitasking. Ist übrigens eine Lüge, eine Illusion, dass Frauen das besser können, hat eine Studie mal gesagt. Jetzt sagt eine neuere Studie, das stimmt gar nicht. Also wenn ich hier Studien zitiere, ich mache das nicht, weil ich die für die Wahrheit halte. Ich finde das nur spannend, die zeigen uns Tendenzen. Ja? Also, praktiziere Single-Tasking anstatt Multitasking. Wenn du entschleunigen willst, ein persönlicher Tipp für die Familien, mach Schlangenbrot mit Kindern. Ja, das ist auch gut. In meinem Studium haben wir mal in der Spiritualität, war das, glaube ich, Vorlesung, haben wir da was geübt. Wir sind spazieren gegangen. In der Nähe dieses Ortes hat es so einen Kreis. Park ist jetzt ein großes Wort, es hat es einfach so einen Kreis. Ja. Und unsere Aufgabe war, lauf rundherum, bis du dein Tempo gefunden hast. Das tönt so ein wenig, finde dein Tempo und so. Aber ist spannend, musst du mal ausprobieren. Brauchst keinen Kreis, aber geh mal spazieren und achte auf dein Tempo und schau, was passiert. Am Anfang bist du schnell unterwegs, dann denkst du, ich soll ja langsamer unterwegs sein, dann konzentrierst du dich darauf, wie schnell du läufst, das geht irgendwie auch nicht dann. Und irgendwann, wenn du genug Zeit hast, kommst du in ein Tempo und fährst vielleicht runter. Musst du mal ausprobieren, im Kreis laufen irgendwo. Entschleunige deine Gedanken, ja. Das ist wirklich wichtig, ich habe es gesagt, seit 2007, ich glaube, wenn man in 100 Jahren zurückschauen würde, so eine Zeitenwende ist ja ein großes Wort, aber 2007, die Einführung des Smartphones, das hat was gemacht in den letzten Jahren mit uns Menschen. Das ist wirklich, glaube ich, ein Problem, weil wir sind ja nicht nur äußerlich beschleunigt, sondern innerlich, unsere Gedanken, Input-Überfluss, wir können das gar nicht mehr verarbeiten. Ich habe von einem Hirnbiologen gelesen, ein Buch, das ich bekommen habe auf den Geburtstag, ein säkulares Buch hier aus der Gemeinde von jemandem, der schreibt eigentlich genau das Gleiche wie all diese christlichen Bücher, ja, aus der Hirnbiologie. Der sagt, wir haben ein Problem, wir bekommen keine Verarbeitungstiefe mehr in unserem Leben. Es wächst nichts mehr an, wegen unserem Lebenstempo, wegen dem Input, den wir ständig haben. Und das ist schon hirnbiologisch erklärbar. Unser Hirn, der Arbeitsspeicher, der kann gar nicht so viel speichern. Und der ist ständig überfüllt, du machst alles gleichzeitig, immer wieder neue Infos und so. Und das Problem ist dann, wir gehen nicht mehr in die Tiefe. Das Hirn erreicht keine Verarbeitungstiefe mehr, egal um was es geht. Und das finde ich spannend, weil ich glaube, das können wir auch beobachten in unserem geistlichen Leben. Wenn wir keine Tiefe mehr bekommen in der Beziehung zu Gott oder in zwischenmenschlichen Beziehungen, hat es vielleicht auch was damit zu tun. Also, ich habe dir einen Tipp, bring dein Handy am Abend in ein eigenes Bett. Wer nimmt sein Handy in sein Bett, muss nicht aufstrecken. Wenn du das machst, hör heute auf damit. Bring dein Handy in ein eigenes Bett und vielleicht um 9 Uhr so. Nein, ernsthaft, das wirklich, schreib einen Zettel auf deinen Nachttisch, kein Handy hier, kein Handyparkplatz oder so, wirklich, das ist ernsthaft. Ich habe dieses Buch gelesen in meinem Timeout letzten Mai und es ist wirklich schwierig, danach was umzusetzen, aber ich habe es ja jetzt wieder gelesen für diese Predigtserie und ich habe letzten Sommer dann wirklich was umgesetzt, ich habe Netflix gekündigt. Kennt ihr Netflix? Ja, ich habe das wirklich gekündigt, weil das hat mich gestresst. Dieser Überfluss, nur schon du tauchst da ein und 90% davon ist sowieso Schrott, aber du versuchst da was zu finden und ich hab gehört, was der CEO von Netflix gesagt hat auf die Frage, was ist euer größter Konkurrent? Netflix als Firma, was ist euer größter Konkurrent? Welche andere Firma oder so? Und seine Antwort war, unser größter Konkurrent ist der Schlaf des Menschen. Ja, habe ich gelöscht. Hab mir den Rest gegeben. Wirklich habe ich Netflix gelöscht. Nein, das ist so unnütz, wirklich. Kannst du ja mal abonnieren. Also der Schlüssel, dann schaust du ein paar Filme oder einen Film ist besser. Aber ja, genau. Also der Schlüssel ist, du wirst nicht darum herumkommen, dein Leben selber zu begrenzen. Das wird niemand für dich zu tun in einer Zeit, die so schnell ist. Wenn du dir nicht selber Grenzen setzt, überall, dann wird es schwierig, dass was anwachsen kann. Kommt doch nach vorne, Band. Wir werden nachher eintauchen in die Beziehung mit Gott. Was passiert jetzt? Wie geht es weiter? Ich sage mal, es geht so viel weiter, wie du anwachsen lässt von dem, was du vielleicht gehört hast. Und ich will uns zum Schluss einen Vers mitgeben aus Jesaja, der ist mir auch diese Woche begegnet, einfach eine Verheißung zum Schluss. Da heißt es, den Erschöpften gibt er, also Gott, neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Und da kommt so eine Realität, oder? Selbst junge Menschen ermüden, ja, das ist so, und werden kraftlos. Auch starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Und das ist ja das, was wir tun wollen. Jetzt bei all diesen Tipps, die funktionieren für alle Menschen, aber wenn du Jesus nachfolgst, setz deine Hoffnung auf Gott. Und du wirst neue Kraft bekommen. Und das wünsche ich dir. Das wünsche ich dir, dass es jetzt nicht einfach abgeschlossen ist, diese Serie, sondern dass du da weiter was bewegst. Auch gerade in deiner Beziehung zu Gott. Amen.